Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Was ich versprechen kann, ist die deutsche Meisterschaft, sprach Uli Hoeneß im November. Knapp 3 Monate und viele Gegentore später hört sich das schon etwas anders an. Das muss ich jetzt einschränken, denn die Leverkusener sind stärker als erwartet. Und die Bayern ganz offensichtlich nicht ganz so stabil wie vom Patron erhofft. Hoeneß denkt um, ein Warnsignal an seine Münchner. Das sind unsere Themen. Schiedsrichter ans Mikrofon. Kovac legt los, will Borussia Dortmund in die Champions League führen und die wackeligen Bayern kassierten gegen Aufsteiger Kiel 3 Tore. Das bereitet Sorgen, wenn man an die ganz großen Ziele denkt. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, hat beobachtet, dass den Bayern ein bisschen die Leichtigkeit verloren gegangen ist. Herzlich willkommen, lieber Lothar, und herzliches willkommen an Georg Holzner, den geschätzten Kollegen vom Kicker. Er meint, Max Eberl steht unter Druck und unter genauer Beobachtung. Ein herzliches Willkommen an den langjährigen Sky-Kollegen Jens Westen. Seit 1999 ist er für unseren Sender unterwegs. Und er findet, wir überfordern unsere Schiedsrichter schon seit langem. Jetzt müssen sie auch noch als Stand-up-Moderatoren einspringen. Und Felix Magath. Erfolgsspieler, Erfolgstrainer, Europapokal der Landesmeister, Europameister als Spieler, unter anderem mehrfacher deutscher Meister. 2-mal das Double mit den Bayern geholt, Meister mit Wolfsburg, vieles andere mehr. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und er glaubt, die Bayern gefährden durchaus ihre großen Ziele, wenn sie sich in der Defensive weiter so wackelig präsentieren. Herzlich willkommen, lieber Felix. Lothar, gleich ganz frisch, Uli Hoeneß. Das Meisterversprechen, ist das sozusagen jetzt von der Realität eingeholt und kassiert worden?
Ja, absolut, weil Leverkusen hat ein anderes Gesicht wie im Oktober. Das war, glaube ich, eine Aussage, die Uli so im Oktober getroffen hat, wo die Bayern natürlich geglänzt haben. Die haben die Bundesliga hergespielt und Leverkusen hat natürlich da Punkte gelassen, viele Punkte gelassen, viele unnötige Punkte nach Vorsprung auch noch hergegeben. Und ja, die Stabilität oder diese Leichtigkeit, die Leverkusen im letzten Jahr gehabt hat, hat man Anfang der Saison nicht gesehen. Aber Alonso hat es wieder hinbekommen, dass die Leverkusen auf höchstem Niveau performen. Die Bayern natürlich nicht mehr mit dieser Leichtigkeit und mit dieser Souveränität und mit diesem Gesamtgefüge auf dem Platz, Stabilität, haben sie noch nicht diese Gegentore bekommen. Und somit ist die Aussage von Uli Hoeneß korrekt eingeschätzt worden, auch von seiner Seite. Normalerweise lobt er ja seine Bayern, aber jetzt hebt er warnend den Finger und sagt, hey Jungs, aufpassen, wir müssen uns wieder mehr konzentrieren, weil auch im nationalen Wettbewerb, in der Meisterschaft ist eine Mannschaft da, die wieder die gleiche Stärke hat wie im letzten Jahr, wo sie das Double gewonnen haben.
Hat er damit im Grunde genommen zumindest indirekt eingeräumt, dass er seinerzeit das falsche Signal ausgesendet hat?
Ja, kann sein. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja noch einen draufgesetzt in dem Moment, wo Uli gesagt hat, Bayern wird Meister, sage ich. Und ich glaube, dass sie mit 10 Punkten Vorsprung Meister werden. Kann natürlich alles noch passieren. Aber wenn man die Form von Leverkusen sieht, dann muss Bayern stabiler werden, vor allem in der Defensive. Das werden wir ja gleich noch besprechen. Weil in jedem Spiel Gegentore bekommen, gegen Kiel 3, gegen Bratislava 1. Das ist nicht das, was man von der Mannschaft erwarten darf. Gegen solche Gegner vor allem nicht. Und deswegen, glaube ich, hat er ein warnendes Wort an die Mannschaft gerichtet.
Felix, Sie kennen Felix Magath, Sie kennen Uli Hoeneß aus Ihrer Zeit bei den Bayern ja auch sehr gut. Wie interpretieren Sie die Tatsache, dass er dieses Versprechen einkassiert hat? Das Meisterversprechen.
Ja gut, da glaube ich, braucht man nichts interpretieren. Ist nicht ganz zufrieden, gehe ich mal davon aus, von den Auftritten jetzt seiner Mannschaft. Und wie wir alle, sieht er halt, dass eine große Stabilität nicht in der Truppe ist. Wie gesagt, ich würde das Spiel jetzt gegen Kiel nie überbewerten, aber es sind halt die Spiele vorher, wie jetzt gegen Rotterdam, ne, 3 Gegentore, das ist ein bisschen viel, ne, wenn man so ein Spiel gewinnen will. Und von daher sieht er halt, dass die Auftritte noch nicht so gut sind, dass man sich zurücklehnen könnte und jetzt in Ruhe das Spiel der Bayern genießen könnte.
Ja, schickes Zitat werden wir gleich vertiefen, auch zum Thema Gegentore. Das muss der Herr Eberl mit Vincent Kompany besprechen. Also, das wollen wir gleich ausführlicher diskutieren. Zunächst einen Blick auf die Szene sozusagen, Felix, auch des Wochenendes werfen. Mike Tullberg, der Interimstrainer von Borussia Dortmund, lief gestern euphorisiert zu den Dortmunder Fans. Man hatte das Gefühl, wenn man das sieht, also dagegen war Jürgen Klopp geprägt von hanseatischem Understatement. was haben Sie gedacht, Felix, als Sie diese Bilder gesehen haben? Also nach wohlgemerkt zwei Siegen, einem Unentschieden.
Ja, ich habe den jungen Mann, habe ich ja schon vor ein paar Tagen gesehen, als er nach dem 2:0 gegen Werder Bremen an der Seitenlinie sich aufgeführt hat. Und ich habe mir gedacht, also eigentlich müsste er jetzt das Stadion verlassen, nach Hause gehen und sagen, ich habe euch gezeigt, wie es geht, jetzt könnt ihr wieder weitermachen. Aber das hat er leider nicht getan. Und also so ein Auftritt, es ist halt leider so, dass jeder der Beteiligten weiß, es stehen viele Kameras im Stadion und dann wird halt auch viel gemacht, damit auch die Kamera das halt einfängt. Ne?
Jetzt könnte man aber auch sagen, Jens, das ist erfrischend emotional. Also die Diskussion darüber ist sehr, sehr polarisierend.
Ja, emotional hat aber für mich irgendwie eine Grenze. Also grundsätzlich freue ich mich über Menschen, die einen Grund haben, sich zu freuen, genauso wie bei dem Mike Tullberg. Aber das ist ja jetzt nicht nur, dass er emotional war und sich gefreut hat, sondern der komplett die Kontrolle verloren. Und das finde ich dann wirklich too much auf jeden Fall. Und ich stelle mir die Frage, wenn er sich so über etwas freut, wie verhält er sich denn, wenn er sich über etwas ärgert? Also es kann ja dann auch vielleicht komplett in die andere Richtung gehen. Und man darf nicht vergessen, der ist U19-Trainer. Der hat natürlich noch mehr eine Vorbildfunktion, wie ich finde, als ein Profi-Coach. Insofern, das war für mich ein Kontrollverlust. Aber das war für ihn eine völlig neue Bühne, eine völlig neue Situation. Das, glaube ich, muss man da entschuldigend hinzufügen. Aber das war mir auch viel zu viel.
Hat er damit Kovac in gewisser Form auch einen Rucksack aufgeladen? Weil bei Fans ist das natürlich überwiegend schon sehr gut angekommen.
Vielleicht bei Dortmunder Fans insbesondere noch mal, was damit draufkommt, weil die solche gefühlte Emotionalität vielleicht noch mal mehr wollen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man als Interimstrainer sich so verhalten muss, wenn der neue Trainer ja schon feststeht und man in gewisser Weise, ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es Kalkül ist, zu sagen, ja, ich will euch zeigen, ich bin ja auch da, wenn es nicht laufen sollte, irgendwann, so wie ein Terzic immer da war. Ich weiß jetzt nicht, ob das absolut korrekt ist gegenüber Niko Kovac, der jetzt eigentlich ja schon feststeht oder der feststeht.
Was hast du gedacht, Lothar, als du die Szene gesehen hast?
Ja, ich habe erfahren aus Dortmund, dass er in der U19 ähnlich sich über Tore freut und über Siege freut. Also er ist sich treu geblieben, aber bei der U19 stehen halt keine Kameras. Und das hätte er berücksichtigen müssen. Natürlich übertrieben ist ein
Hin und wieder stehen auch Kameras.
Bitte?
Hin und wieder stehen
auch
Kameras.
Ja.
Da.
Eine von Sky.
Ja,
genau. Mehrere. Ja. Aber ja, er ist so. Und wir haben ja in Mainz ein ähnliches Beispiel. Das ist ja auch ein dänischer Trainer, der auch seine Emotionen zeigt. Vielleicht haben uns da die Dänen ein bisschen was voraus, aber natürlich total übertrieben. Siege in Hoffenheim. Also wenn er Champions League gewonnen hätte, hätte ich es verstanden.
Und lebenslanges Freibier.
Ja, absolut. Aber natürlich hat er gemacht, emotional, war sich vielleicht nicht ganz im Klaren, hätte ein bisschen einen Gang zurückschalten können, wäre vielleicht vernünftiger gewesen, weil, wie gesagt, es war ein Bundesligasieg, der natürlich jetzt wichtig war für Borussia Dortmund, auch natürlich für ihn, weil er wusste, es ist sein letztes Spiel und da hat er natürlich viel rausgelassen und einige Sachen vergessen, die er vielleicht mitbekommen hat.
Was war dein längster Jubellauf? Also vom Marathon nicht, mal abgesehen, also, in Hamburg Mitte der 90er, der war 42 Kilometer lang.
Ich weiß nicht, ob ich so oder wie lange ich da mal gelaufen bin. Das ist ja, wie gesagt, sag mal, ich war ja das Gegenteil. Ne? Ich habe ja versucht, professionell zu arbeiten. Und wenn jetzt mal eine Mannschaft ein Tor schießt, ne, dann ist das nicht ein gewonnenes Spiel. Das ist dann entweder ein Führungstor oder es ist der Ausgleich, vielleicht auch nur der Anschluss, aber es ist ein Tor. Das muss ich ja richtig einordnen und das müssen die Spieler ja auch richtig einordnen. Und wenn man nochmal Fußball verfolgt, da werden Sie sehen, dass oft halt Mannschaften, die sich über ein Tor zu sehr freuen, auch gleich wieder das Gegentor kriegen oder jedenfalls so nachlässig sind, dass sie halt in Gefahr geraten, wieder ein Gegentor zu bekommen. Und insofern hat es aus meiner Sicht, wie gesagt, nichts mit professionellem Fußball zu tun.
Max Zielke, das ist natürlich ein Thema wie gemalt für Social Media. Wie sind die Reaktionen gewesen?
Ja, die Jubelschreie, die hallen nach bis in die sozialen Medien. Auf skysport.de haben die Kollegen Mike Tullberg den dänischen Vulkan getauft. Hier haben wir nochmal die Bilder. Sein Gesicht sagt eigentlich alles. Das Gesicht der Spieler auf dem nächsten Foto, das zeigt auch ein bisschen die Verwunderung. Ich glaube, der ein oder andere, der war auch erstaunt, was der Trainer da vor der Kurve macht. Und Patrick, du hast es eben schon gesagt. Aus Fansicht kommt das natürlich super an. Hier habe ich mal ein bisschen was rausgesucht. Kann man ihn nicht einfach als Co-Trainer nehmen? Ein anderer sagt, genau das wird Dortmund jetzt den Rest der Saison fehlen. Auch Leute, die es jetzt nicht mit Dortmund halten, sehen wir hier unten, sagen absolut sympathisch und Respekt. Es gibt aber auch die andere Seite, die sagt, ja, das ist peinlich und das ist zu viel Selbstdarstellung. Wenn du jetzt aber, Patrick, eine Tendenz haben möchtest, die Leute sagen, wir wollen doch immer Emotionen, wir fordern immer Emotionen, dann muss man sie auch rauslassen. Vielleicht so 60-40, wenn ich jetzt mal tippen müsste.
Ich bin nicht sicher, ob wir die Runde damit überzeugen können. Und mit diesem vorläufigen Fazit würde ich vorschlagen, gehen wir zu den Bayern, die gestern gegen Holstein Kiel ursprünglich sehr, sehr deutlich führten und dann aber am Ende doch noch ins Straucheln gerieten, Jürgen Müller. Und deshalb war das ein Erfolg, über den es nicht nur Freude gab.
Selten haben sie sich in München so über einen Sieg geärgert. Aus einer 4:0-Führung wurde noch eine Zitterpartie.
Ja, ist nervig. Ich glaube, keiner von uns ist glücklich, dass es dann noch 4:3 ausgegangen ist. Aber wir wissen, wir müssen unsere Mentalität so haben, nicht ein Tor zu kassieren über die ganze 90.
Mentalität, genau die hat in diesen schludrigen Schlussminuten gefehlt. Und so wird am Ende nicht die tolle Kane-Gala gefeiert. Ein sehenswertes Gnabry-Tor, zu Recht hervorgehoben. Es bleiben vielmehr Zweifel und Fragen. Werden diese Fahrlässigkeiten schon bald bei den nun anstehenden großen Aufgaben richtig bestraft? Wir haben jetzt in sehr kurzer Zeit sehr schwierige Spiele. Celtic, Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart. Der ganze Kader muss dafür bereit sein.
Das ist vielleicht jetzt keine schlechte Erinnerung daran, dass wir einfach immer konzentriert sein müssen.
Kompanie, gestern sichtlich bemüht, auch Positives herauszustellen. Doch die Fakten bleiben. 10 Gegentore in den letzten 5 Spielen. Gegen verhältnismäßig leichte Gegner.
Es gibt natürlich dieses Konzentrationsmoment, wo wir auf jeden Fall ganz genau achten werden, weil es ist nicht so, dass mein Job immer so ist, dass ich nur Komplimente mache auf die Mannschaft und diese Momente kann ich auch nützen.
Nicht die einzige Baustelle derzeit. Sportvorstand Max Eberl, seit rund einem Jahr im Amt, soll von den Bossen zunehmend kritisch beäugt werden. Sein Auftrag war, das Gehaltsgefüge einzudämmen. Das passt nicht wirklich zu den Zahlen, mit denen er Musiala und Davis binden will. Für ein 100-Millionen-Paket mit Davis gab es ein Veto des Aufsichtsrats. Dazu sollte er einige Spieler mit hohen Gehältern verkaufen, wie Goretzka und Coman. Auch das gelang ihm bisher nicht. Ganz aktuell entwickelt sich auch der geplante Transfer von Tell zur Hängepartie.
Er ist auch unentschlossen. Es gibt da Gedanken, die dahin gehen und dahin gehen. Und darum ist es gerade so, wie es ist. Und er macht sich intensive Gedanken. Aber es ist gut möglich, dass er auch am Dienstag Bayern München Spieler ist und dann mit vollem Fokus mit uns die nächsten Monate spielt.
Keine einfachen Wochen für Eberl, dessen Schicksal mit dem von Kompanie durchaus verbunden ist. Die richtigen Härtetests stehen nun an. Mit solchen Aussetzern werden sie kaum zu bestehen sein.
In die Hinrunde haben wir gezeigt, dass wir Spiele hintereinander ohne kassieren. Wir müssen einfach gucken, dass wir in diesen Flow und Rhythmus wieder reinkommen.
Die Bayern nach einem Sieg, über den man sich ärgern kann. Vielleicht sogar muss.
Jens, ein Junge aus dem Norden, vielleicht auch mal die Möglichkeit, ein Kompliment an Holstein Kiel loszuwerden. Haben sie klasse gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn du darauf schaust, wundert dich, dass die Bayern doch Gegner mit Verlaub, wie auch Holstein, solche Möglichkeiten offerieren?
Ich glaube, da muss man vielleicht das Hinspiel noch mal mit reinnehmen. Das haben 6-1 gewonnen, meine ich. Nach einer Viertelstunde 3-0 geführt. 6-1 am Ende, glaube ich, gewonnen. Dann führen die Bayern jetzt gestern 4-0 nach einer Stunde. Da denkst du dann auch irgendwann, okay, die können uns sowieso nichts. Und das hat Holstein, finde ich, schon gegen andere Gegner gezeigt, dass die in der Offensive durchaus Qualitäten haben und mutig nach vorne spielen können und auch treffen können. Das ist die eine Komponente, sozusagen ist ein bisschen nachzuvollziehen, dass die Bayern dann da ein oder zwei Gänge zurückschalten. Aber die Defensivthematik bei den Bayern ist ja jetzt nicht temporär und irgendwie jetzt aufgetreten in den letzten 2-3 Wochen, sondern das ist ja eine Gesamtkomposition der letzten 2-3 Jahre, würde ich fast sagen, sowohl unter Nagelsmann als auch unter Tuchel und jetzt eben auch unter Kompany. Die große Frage, wann kriegen sie Ruhe, wann kriegen sie Konstanz rein? Und Konstanz ist ja auch immer gleichzeitig Qualität. Insofern die Bayern haben eben nicht die Van Dijks, die Stones, sondern sie haben Upamecano und Min-Jae. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar auch eine Frage der Qualität. Also ein Mix aus allem.
Wie siehst du es?
Ja, sehr, sehr ähnlich. Und vor allem, wenn man sich die letzten 5 Spiele anschaut, machen wir mal einen Cut nach der offiziellen Hinrunde. Dann ging es mit Wolfsburg wieder neu los. Das waren jetzt 5 Spiele. Davon haben sie also in diesen 5 Spielen 10 Gegentore bekommen. Und auch da mit Verlaub und bei allerhöchstem Respekt, da war jetzt noch kein Top-Team dabei in diesen Spielen. Und das ist schon eine Entwicklung, wo man zumindest gewarnt sein sollte, weil, wie Jens vollkommen richtig sagt, aus den vergangenen Jahren könnte man die Warnung schon sehen, dass auch da immer der FC Bayern in der Rückrunde erst eingebrochen ist. Die Hinrunde war auch in den vergangenen Jahren super. Also die war sogar bei Thomas Tuchel bis vor Weihnachten war der punktetechnisch besser als jetzt Bayern unter Vincent Kompany. Und deshalb, die sollten schon gewarnt sein. Und man muss auch fragen, woran das dann liegt. Weil wenn ein Joshua Kimmich sagt, dass man schon zu viel gelaufen ist unter der Woche gegen einen Gegner wie Bratislava, dann weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar zu viel Kraft kostet, dieses Spiel, was man manchmal vorhat. Wenn man dann die Spiele auch noch mit Mühe gewinnt, dann tut es natürlich doppelt weh, wenn man so viel investieren muss. Und da nach hinten sind sie sehr, sehr anfällig, weil auch die Abstimmung von dem Innenverteidiger-Pärchen aus meiner Sicht überhaupt nicht passt.
Ja, gibt ja 2 Gründe. Also wenn man in den letzten Jahren anschaut, wie viele Spieler hat Bayern München für diese 2 Positionen geholt. Ich glaube, 6 bis 7 Spieler, die haben 300 Millionen gekostet. Vor 5 Jahren haben sie Hernandez doch geholt gehabt. Es ist nichts zusammengewachsen. Es fehlt nach wie vor derjenige, der die Abwehr organisiert. Alaba war der Letzte, wie ich mich erinnern kann, der das so im Griff gehabt hat. Andererseits muss man immer noch sagen, die beste Abwehr der Bundesliga, 19 Gegentore. Ja, sie sind besser wie die anderen, aber das ist natürlich nicht der Anspruch des
FC. Aber 6 Gegentore in den letzten 3 Bundesligaspielen, ja, habe ich mir aufgeschrieben und 10 Gegentore in den letzten 5 Pflichtspielen. Also ja, der Trend ist schon da.
Ist nicht der Anspruch des FC Bayern, aber vielleicht ist es auch mal ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt, ja, dass sie einfach diese Spieler und nicht nur die 2 Innenverteidiger, die ja meistens kritisiert werden, sondern eben auch ja, das Mittelfeld, das defensiv mitdenken muss. Die haben auch den Kieler Spieler, haben sie 30 Meter lang durch ein Mittelfeld laufen lassen. Das darf dir natürlich nicht passieren. Da musst du kompakter stehen. Kimmich hat es angesprochen, Kompany wird es auch ansprechen, mehr intern. Kimmich ist derjenige, der es nach außen hin anspricht. Und ich
Kimmich ist aber auch jemand, der es umsetzen muss auf seiner Position.
Ja, eigentlich ist er ja derjenige, auf den man sich verlassen kann. Also ich habe noch nie einen Profi in den letzten 10 Jahren besser gesehen wie Kimmich, der sich auf jedes Spiel vorbereitet, der sich in jeder Position im Endeffekt für die Mannschaft aufarbeitet, ob er rechts spielt, ob er im Zentral spielt. Und natürlich ist er mitverantwortlich, weil er ja auch ein Führungsspieler ist oder der Führungsspieler in der Zentrale. Trotz alledem müssen die anderen natürlich mitmachen. Und ich glaube, dass Kompany jetzt auch die Möglichkeit hat, mit 6 Punkten Vorsprung in der Bundesliga auch jetzt diese Fehler einfacher anzusprechen, weil wenn du ein Spiel gewinnst, dann kannst du auch die Fehler ansprechen. Wenn du ein Spiel verlierst, musst du die Spieler aufbauen. Und von dieser Seite glaube ich schon, dass es natürlich nicht Bayern-like ist, dass da viele Fehler zusammenkommen, ob das im Mittelfeld nicht aggressives Angreifen ist, hinten geschlossen zu stehen. Andererseits bin ich schon überzeugt, dass eben die Fehler, die jetzt durch Dorn gezeigt werden, in der Vergangenheit passiert ist, in der Einkaufspolitik, in den Transfers, die Bayern München nicht unbedingt glücklich gemacht hat für diese beiden Positionen und mit Delikt eigentlich denjenigen, der so als Leader gesehen worden ist, eigentlich gehen hat lassen für 60 Millionen zu Manchester United. Und ich glaube, das war auch ein Fehler, was die Stabilität und die Führungsqualitäten im defensiven, zentralen Bereich betrifft.
Ja, und ich gehe sogar da noch diesen einen Schritt weiter, nicht nur von den Innenverteidigern, die jetzt noch nicht diese Aushängeschilder sind oder diese Leader sind wie's, und Abwehrchefs sind, wie es in Alaba vielleicht auch im Zusammenspiel mit Boateng war. Mir fehlt auch eine Achse in diesem Bayern-Spiel. Diese Achse ist jetzt dabei, vielleicht auf sich zu entstehen. Aber diese Achse, die es früher mal gab bei Bayern, wenn ich dran denke, mit Neuer, Boateng, Alaba, ein Schweinsteiger im Mittelfeld, selbst ein Javi Martinez als umtriebiger Abräumer, mit Thomas Müller, mit Ribery, Robben und so weiter. Da waren Spieler da wusste jeder, was der andere macht. Und heute ist es für mich noch ein Gefüge, das nicht hundertprozentig auf sich abgestimmt ist und wo diese ganz klare Achse, die der FC Bayern hatte, einfach auch noch nicht hergestellt ist. Und das ist, glaube ich, schon eine Riesenaufgabe mit Blick in die Zukunft, dass man das wieder versucht herzustellen.
Wo liegen aus Ihrer Sicht, Felix, die Probleme? Es können ja nicht nur die Innenverteidiger sein, es ist ja immer ein Gesamtkunstwerk.
So, es spielen ja mehr als nur die Verteidiger auf dem Feld und das ist dann eine Frage der Abstimmung. Das ist eine Frage eben, wie ich Defensive und Offensive miteinander verbinde. Und da hat der FC Bayern, ich glaube auch, was Lothar sagte halt, in der Vergangenheit keine klare Linie gehabt, was die Einkäufe angeht. Ja, der Licht wurde gekauft, der wurde wieder abgegeben. Ja, so kann natürlich nur schwer irgendwas zusammenwachsen. Und auch der FC Bayern wird es nicht ändern. Eine Mannschaft muss auch zusammenwachsen. Auch wenn sie mit Abstand die besten Spieler haben, brauchst du halt die Situation, wo der Abwehrspieler weiß, was der Mittelfeldspieler macht, der Mittelfeldspieler weiß, was der Stürmer macht. Wenn das jedem klar ist, dann funktioniert es auch. Wenn aber halt immer wieder gewechselt wird und keine klare Formation entsteht, dann ist das eines der Probleme.
Die nicht nur die Spieler gewechselt werden, sondern auch die Trainer, ne? Das kommt auch noch dazu.
Ja, das kommt ja dann anschließend noch dazu, dass dann die Trainer, und da gibt es halt keine klare Linie, weil der eine Trainer denkt so, der andere legt darauf Wert, der dritte hat wieder ganz andere Ansichten. Da kann auch die Spieler ja nicht performen letztendlich, ne? Weil sie halt nicht zusammengefügt werden.
Sind denn mit dieser Defensivleistung, klammern wir mal Kiel in Teilen aus, wenn wir auf die Champions League gucken, die ganz großen Ziele der Bayern in Gefahr?
Ja, also so, aber auch schon, ich habe auch mich vor Wochen noch so geäußert, dass die Bayern natürlich sich wesentlich besser zeigen als letzte Saison, aber noch nicht so gut drauf sind, dass man sie als Favoriten für die Champions League ansehen könnte. Und das ist jetzt natürlich im neuen Jahr schlechter geworden, nicht besser.
Du hast geschrieben im Kicker, Max Eberl stehe, was nicht ganz erstaunlich ist, das ist bei Bayern ganz normal, aber unter Beobachtung. Der Aufsichtsrat scheint schon das eine oder andere sich ziemlich genau anzuschauen. Was wird genau angeguckt?
Ja, es ist ja, wie gesagt, ganz normal in einer Phase wie jetzt im Februar, wenn 5 Verträge auslaufen oder 6, wenn man Erik Dier mit reinnimmt, 6 Verträge auslaufen und es noch keine hundertprozentige Klarheit gibt, wo das sich hinentwickelt. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass dann natürlich der Druck auf Max Eberl wächst. Das, glaube ich, weiß er ja auch selber. Also das ist jetzt ja aus meiner Sicht nicht überraschend. Und da muss natürlich jetzt Bewegung reinkommen. Jetzt haben sie auch die erste nicht-englische Woche in diesem Jahr, nachdem es wieder losgeht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Bewegung reinkommt. Aber natürlich müssen da jetzt langsam Dinge vorangetrieben werden, damit auch Planungssicherheit herrscht. So, und der FC Bayern muss nach Jahren oder in vergangenen Jahren, wo sehr, sehr viele oder wo Gehälter durchgewunken wurden im sehr, sehr, sehr hochstellig, in der hohen Kategorie, wird natürlich darauf geachtet, dass man das einbremst, damit man da jetzt nicht wieder über die Schranken hinaus wandert. So, und dann ist ja ganz logisch, dass da ein Aufsichtsrat, der als Kontrollgremium tätig ist, sich damit auseinandersetzt und schaut, dass das nicht aus den Fugen
gerät. Aber was würde das für einen Musiala-Vertrag, für einen Kimmich-Vertrag, für einen Davis-Vertrag bedeuten? Das sind ja alles Verträge, die vermutlich im hohen bis höchsten Segment sich abspielen werden.
Genau, also ich kann mir vorstellen, dass bei Davis jetzt am ehesten was in Bewegung kommt. Ich glaube nicht, dass es ein Paket über 100 Millionen wird. Ich glaube, man wird sich auf knapp unter 100 Millionen auf 5 Jahre gesehen, schätze ich, einigen. Also das ist meine Vermutung. Dann wird man das Gehalt auf, weiß ich jetzt nicht, 16, 17 Millionen plus Boni irgendwie festlegen. Dann wird auch Jamal Musiala, schätze ich, in dieser Kategorie wird man sich auch vermutlich einigen, wobei da jetzt aus meiner Sicht kein Riesen Stress.
Darf ich einmal, ja, bitte. Lothar schüttelt den
Kopf. Also ich glaube, dass der Musiala im Jahr ein bisschen mehr verdienen wird in Zukunft wie Alphonso Davies und auch höheres Handgeld bekommen, wenn er es im Vertrag verlängert. Also Musiala ist ja, wird der Ausnahmespieler beim FC Bayern sein, das Gesicht des FC Bayern. Und wenn man jetzt, wir müssen jetzt nicht alles durchreden, das Paket für diese drei Spieler wird eine knappe halbe Milliarde sein. Das bewegt sich um 400 Millionen. Also wir reden von 4-5 Jahresverträgen, wir reden von Signing-Fee. Aber jetzt kommt ja wieder was heraus. Diese Spieler, was wir vorher gesagt haben, die wollen wissen, welche DNA spielt Bayern München, welcher Spieler bleibt. Es geht ja nicht allein ums Geld. Ein Kimmich will Erfolg haben, ein Musiala will Erfolg haben. Und das, was wir gerade angesprochen haben, die Mannschaft ist nicht eingespielt wie vor 6, 7, 8 Jahren, wo diese Spieler, was wir vorher gehört haben, sich aufeinander verlassen können. Und das will natürlich ein Kimmich. Der Kimmich will auch nicht jedes Jahr 3, 4, 5 neu in der Stammmannschaft haben. Er will weiterhin mit Musiala spielen, er will weiterhin mit Davies spielen. Die wollen, dass da was zusammen
ist. Aber muss der Club jetzt auf der anderen Seite, es geht ja nicht nur darum, was die Spieler wollen, es geht ja auch darum, was die Bayern wollen. Ja. Muss der Club an einem bestimmten Punkt jetzt sagen, hier müsst ihr euch entscheiden, also auf Deutsch gesagt eine Frist setzen, bis da und dahin brauchen wir von euch eine Aussage.
Ich glaube, die ganzen Fragen müssen schnellstmöglich beantwortet werden. Auch die Frage Dell, das stört doch die ganze Konzentration in der Kabine.
Das ist ja schon zu spät.
Das ist, also, ist viel zu viel schon passiert.
Es gab ja mal einen Manager, der hieß Uli Hoeneß. Ja, als ich Trainer war, da gab es dann die Personalie Ballack. Ja, der hatte auch einen Auslaufenvertrag, aber das war dann im Oktober klar. Ja oder nein? Weil das ist natürlich ein ganz schlechter Zustand, wenn du jetzt in der letzten Phase der Meisterschaft wichtige Spiele hast, die sich nicht für
die... Also zu spät bezogen auf Tell oder zu spät bezogen auf die eben angesprochenen Musiala, Kimmich und so weiter?
Ja, Kimmich, Musiala, Tell, alles. Das muss ja alles schon erledigt sein. Ja. Ne, nie erst jetzt kurz, wenn es gar nicht mehr anders geht.
Was würden Sie denn dem Club empfehlen? Also würden Sie sagen, jetzt muss eine Frist... Naja, wäre ja nicht uninteressant. würden Sie sagen, jetzt muss irgendwann mal tatsächlich gesagt werden, also bis dann und dann steht das? Also ich erinnere mich, bei Ballack war es ja damals so, ich weiß nicht, es gab eine legendäre Jahreshauptversammlung, da wurde dann irgendwann Beifall um Toast das Angebot zurückgezogen. Das wird man jetzt sicherlich nicht machen.
Ich habe ja auch als Manager gearbeitet und ich hatte eben in der Rückrunde keinen Auslaufenvertrag. Ich habe damals bei Schalke 04 Ivan Rakitic, war mein bester Spieler, der ging nach Sevilla. Aber ich habe ihn weggeschickt im Dezember, weil er den Vertrag nicht verlängern wollte. Ich habe gesagt, okay, wenn du nächste Saison weg willst, dann geh gleich. Ja, weil ich halte es für eine ganz schwierige Situation für eine Mannschaft, wenn ein wichtiger Spieler sich nicht erklärt, dass er weitermacht.
Heißt zugespitzt, das würden Sie auch bei einem Musiala oder bei einem Kimmich so umsetzen? Also wenn ja, der Spieler sich nicht dafür bekennt, soll er gehen?
Ja, natürlich, aber das ist doch, wie gesagt, eine Frage des Wollens, nicht des Könnens. Aber ob ich jetzt diese Entscheidung im November treffe oder im Februar, ist doch völlig wurscht.
Sie haben eben gesagt, es wäre zu spät.
Ja, freilich. Also im neuen Jahr ist es zu spät. Ich meine, die Entscheidung, ob ich jetzt wechsle oder nicht wechsle, das ist doch egal. Die kann ich, also wenn ich sie im Februar treffe, kann ich sie auch im November treffen oder im Dezember.
Inzwischen ist eine Winterpause. Da wird nicht gespielt.
Ja.
Das wird sowieso wenig. Aber es geht ja nicht nur um diese drei Spieler. Es geht ja generell um die ganzen Fragen. Es sind ja mehrere Fragen. Auch dieses Torwart-Karussell, das sich jetzt bei Bayern bewegt hat. Ich weiß zurzeit gar nicht, was los ist bei Bayern. Wer kriegt das Vertrauen? Der eine ist noch 6 Wochen verletzt. Dann kommt ein junges Talent aus Köln. Sind 4 Torleute zurzeit bei Bayern. Auch das wird ein Thema sein in der Kabine, weil 4 Torleute wird Bayern München nächstes Jahr nicht in die neue Saison gehen. Das sind ja alles Themen, die der FC Bayern zurzeit aufmacht.
Ja, und die Spieler hat beschäftigt. Die Mitspieler beschäftigen sich ja damit.
Ja, eben.
Das ist ja der Punkt. Ansonsten wäre das egal.
Ja. Wir sind jetzt ja gerade beim Thema Tempo, Geschwindigkeit. Dauert das zu lange möglicherweise? Ich bin mir ganz sicher, dass die Bayern einfach zu lange gewartet haben, um zu entscheiden, gehen wir mit Sané weiter in einen neuen Vertrag, um möglicherweise Ausgaben zu reduzieren. Jetzt mit Tell, das ist eine ziemliche Hängepartie, also um sich dann bei Kimmich und bei Musiala bis an die Decke zu strecken, musst du ja auch erstmal wissen, was du zur Verfügung hast. Also da würde ich ganz klar das auch nochmal unterstreichen, was Herr Magath gerade gesagt hat, bei den Verkäufen bzw. bei den Entscheidungen, die Verträge nicht zu verlängern, ganz klar zu lange gewartet und ja gut, die anderen Entscheidungen, Kimmich.
Gleich mehr zu Tell. Einmal, Georg, deine Einschätzung dazu. Also erhöht sich auch dadurch der Druck auf Eberl, weil einfach dieser zeitliche Druck, den Felix ja jetzt auch noch mal skizziert hat, immer weiter steigt.
So, das ist ja genau das. Und das natürlich durch diesen zeitlichen Druck erhöht sich automatisch der Druck auf den, der dafür verantwortlich ist. Das ist doch ganz logisch und der es handeln muss. Und ich gebe dir zwar recht, dass Musiala wird mehr verdienen als Alphonso Davies, nur genau aus diesem Grund ist ja diese Personalie so spannend und so interessant, wie viel Geld man da locker macht, weil das ist ja jetzt eine Entscheidung, die betrifft Bayern für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Weil wenn man neue Spieler holt, die wissen ja auch, was kriegt der. Das spricht sich ja irgendwann rum. Das heißt, will man jetzt in Anführungszeichen für einen Linksverteidiger schon so weit gehen, was heißt es dann für Offensivspieler? Also ich habe mich mal umgehört, ein Carvajal bei Real Madrid ist knapp über 10 oder 12 Millionen in dem Ganzen. Und jetzt kommt ein Davis, der an die 20 hin will, inklusive Boni, sage ich mal. Bei Real Madrid gibt es Außenspieler wie Rodrigo, der ist auch bei 12 Millionen in etwa. Die bei Bayern bekommen alle um die 20. Coman, Sané, Gnabry in diesem Fall, also zwischen 17 und 20. Das ist ja eine Sache, das sind Grundsatzentscheidungen jetzt gerade. Und wenn man sich jetzt weit aus dem Fenster lehnt, besteht ja die Gefahr, dass man da schon das Neue schürt, so wie es damals bei Lucas Hernandez war. Also ja auch jeder andere daherkommen und hat gesagt, ich will mehr. Und das
war eigentlich der Auslöser für die Gehälter von einem Goretzka, von einem Gnabry.
So ist es.
Da war es in Coman. Die waren alle dort und haben gesagt, ja, wenn der Hernandez um die knapp 20 verdient, dann wollen wir 24. das auch.
Ja, okay. Ja, 24. Gut, so, und aus die, und, ja, sorry.
Ja, gut. Ja, gut.
Will ich sagen, und das war ja auch ein Grund, warum Alaba dann auch mehr wollte. Ist ja verständlich. Das
komischerweise muss man dazu sagen, Hernandez hatte noch 80 Millionen Ablöse gekostet.
Ja, ja. Aber dann setzt man ja diese Spirale auf eine gewisse Art auch wieder in Gang. Ne? Ja. Auch wenn es natürlich so ist, dass wir bei einem Musiala und bei einem Kimmich, wenn man genau ist, schon von anderen Kalibern spricht, als es damals Hernandez war, denn verdiente Meister des FC Bayern. Richtig. Hernandez zum damaligen Zeitpunkt Neuzugang.
Genau, und die sind ja jetzt auch schon eine Weile bei diesem Verein. Da gibt es auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber diesen Spielern. Das sind jetzt keine Fremden oder Neuzugänge sozusagen, ja. Sondern die sind ja schon da. Da weiß man, die kennt man auch nur. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das Entscheidende in diesem Ding, in dieser ganzen Chaos, in dieser Angelegenheit, was löst man aus mit einer Vertragsverlängerung oder mit den neuen Gehältern auf Sicht gesehen?
Aber diese Fragestellung, da bin ich bei Felix, die gibt es ja jetzt vom Grundsatz her schon seit Monaten. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die wir jetzt sozusagen Anfang Februar gewinnen. Das heißt ja umgekehrt, dass der Verein offensichtlich noch nicht so richtig weitergekommen ist mit Kimmich, mit Musiala, sondern immer noch darauf wartet, was machen die?
Unter anderem, ich glaube, dass bei Musiala aus meiner Sicht nicht so viel Stress besteht und Dringlichkeit. Der hat noch bis 26 Vertrag, also das muss man ja nicht.
Aber bei Kimmich besteht
Stress. Bei Kimmich ist es so, genau. Aber ich glaube auch, dass Kimmich gerade,
bei Davis auch,
richtig. Und ich glaube aber, dass Kimmich gerade auch seine Optionen im Ausland auslotet. Also ich weiß schon, dass da Kontakt von Spielerseite über Bekannte, nenne ich es jetzt einfach mal, zu Liverpool gab und zu Real, die mal nachgefragt haben, hey, wie schaut's aus? Gibt es da womöglich ein Interesse? Also ich glaube schon, ein Kimmich beschäftigt sich jetzt erstmal auch mit anderen Optionen, um zu gucken, was hat er. Ein Musiala und ein Davis, bin ich der festen Überzeugung, die wollen in München bleiben und auch nicht weg von hier.
Ja,
hat jeder. Das heißt aber, dann müssten die Bayern bei Kimmich Geduld aufbringen bis März, bis April?
Geht ja nicht. Kannst du ja
das
nicht.
Das glaube ich.
Also, das ist ein bisschen lang. Und vor allem ist es ja bis dahin Unruhe. Und bis dahin gibt es ja noch ein paar Champions-League-Spiele.
Benennen wir
ja
das nicht Zeitfenster bei Kimmich, bitte.
Ja, am besten, wie der Felix gesagt hat, letztes Jahr im Oktober 2024. Ja, das sind die Sachen. Dann kannst du planen als Verein. Ja. Du kannst ja nicht warten als Verein bis Ende März, bis Ostern, um zu wissen, was 6 Wochen später, da ist die Saison zu Ende. Mitte Ende Mai sind die ganzen Spiele vorbei und diese Unruhe brauchst du nicht. Du hast Unruhe im Verein zurzeit, ja, wo du vielleicht sagst, ach ja, das sind Profis, das stecken die weg. Das ist ein Thema. Goretzka ist seit 1,5 Jahren ein Thema. Das sind alles Themen, die im Endeffekt nicht, wo du keine Lösung gefunden hast bisher.
Aber ist das nicht möglicherweise eine neue Qualität, an die sich der FC Bayern gewöhnen muss, dass der FC Bayern nicht sagt, okay, so hier bitteschön unterschreiben, sondern eben die Spieler einfach auch viel mehr Möglichkeiten haben. Natürlich deswegen, weil die Premier League in den letzten Jahrzehnt einfach exorbitant viel mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen hat, dass Spanien logischerweise auch, was das Thema Lebensqualität anbelangt, eine Rolle spielt, mit Real und Barca einfach unglaubliche Legendenclubs hat. Also ich glaube schon auch, dass es eine Rolle spielt, dass der FC Bayern jetzt im internationalen Ranking nicht mehr selbstverständlich in den.
Aber schon noch absolut konkurrenzfähige Gehälter zahlt, wie man so hört.
Aber es ist halt keine Selbstverständlichkeit mehr zu sagen, so Joshua Kimmich, bitte schön, hier ist der Vertrag unterschreiben, sondern dass er natürlich noch andere Optionen
zu hat. Zu Lothars Zeiten war es, stimmt, aber zu Lothars Zeiten gab es Inter Mailand beispielsweise, damals die ganzen italienischen Club, das war damals sozusagen State of the Art zu deiner Zeit in Italien, Real Madrid. Hast du auch mal ein Angebot gehabt, hast du mal erzählt hier, ne?
Ich habe eins von Real Madrid gehabt, ja, aber da ging es nicht ums Geld, da ging es um die Herausforderung für mich. Da war nicht mehr Geld auf dem Tisch gelegen, sondern ich habe bei Inter Mailand sehr viel erreicht, nicht alles, aber sehr viel in dieser Zeit. Habe mich auch wohlgefühlt in Mailand, aber wenn dann Real Madrid bei mir damals 31 Jahre angeklopft hat und ich bin Meister geworden und Europa League-Sieger in dieser Zeit, auch Weltmeister mit Deutschland, und Trapattoni wusste ich, dass er geht. Und dann habe ich gedacht, diese Zeit ist vorbei. Und Riecher war eigentlich richtig, nur ich hatte einen gültigen Vertrag und mein Präsident hat mich damals nicht nach Madrid gehen lassen. Also, und auch vorher gab es ja jedes Jahr, Felix wahrscheinlich genauso, gab es ja jedes Jahr Anfragen, AC Mailand, SSC Neapel, Juventus, Turin. Die kamen, aber du musst als Spieler bereit sein. Und für mich war das Geld immer zweitrangig. Für mich war es wichtig, dass ich aus Überzeugung das mache, was ich für richtig finde. Und ich habe damals meinen Vertrag bei Bayern verlängert mit einer Ausstiegsklausel. Und dann bin ich in einem Moment zu Inter Mailand gegangen, wo ich wusste, das ist der richtige Zeitpunkt.
Ganz kurz abschließend dazu, was sagt dir denn das immer längere Zögern von Kimmich? Hat er die innere Überzeugung für die Bayern? Das ist ja möglich. Aber wenn man natürlich das längere Zögern sieht, könnten einem auch andere Gedanken
kommen. Also die hundertprozentige Überzeugung ist ja nicht da, sonst würde er ja unterschreiben. Punkt.
Lassen wir so stehen. Mathis Tell haben wir eben angesprochen. Wie ist der Stand? Also die Insel, Jens hat das eben angesprochen, scheint zu rufen.
So ist es, Patrick. Also gestern stand er schon nicht mehr im Kader gegen Kiel. Das ist immer ein starkes Indiz dafür, dass da ordentlich Bewegung drin ist. Er will den Wechsel, er möchte Spielzeit. Mit Tottenham ist er nicht einig geworden. Die haben den Bayern 60 Millionen fix geboten. Da hat Tell am Ende dann sein Veto eingelegt. Neues Wunschziel des noch Bayern-Spielers. Immer noch die Insel, jetzt aber ein anderer Verein, die Red Devils, Manchester United. Auch die haben bereits ein erstes Angebot abgegeben. Das sind unsere, das sind die Sky-Infos. Das ist ein Leihpaket, was man vorgeschlagen hat. Das haben die Bayern sofort abgelehnt. Man möchte entweder eine Leihe mit Kaufverpflichtung im Sommer oder den direkten Geldregen. Also wenn man mal davon ausgeht, die 60 Millionen hätten im Fall Tottenham den Bayern gereicht, kommt das Angebot der Bayern da wohl, der Jungs von der Insel von Manchester United noch nicht wirklich dran. Da sind die Bayern dann noch nicht zufrieden mit. Was den Status Fanliebling angeht, den hat er nicht verloren, Mathis Tell. Also was man so liest, alle Bayern-Fans sagen, hoffentlich wird es maximal eine Leihe und hoffentlich kommt er dann im Sommer zurück und schlägt dann bei uns durch. Und interessant finde ich den Kommentar hier unten. Gravenberg, der Name fällt. Ryan Gravenberg, den die Bayern nach Liverpool haben ziehen lassen, der sich da weiterentwickelt hat, da jetzt Führungsspieler geworden ist. Also man fürchtet ein bisschen, dass Tell woanders die große Karriere machen könnte, wenn er dann wechselt.
Muss es nicht, Jens, den Bayern so ein bisschen wehtun, wenn du so jemanden wie Tell hast, der gepriesen ist und als eines der größten Sturmtalente Europas und jetzt offensichtlich doch auch auf Interesse stößt und sich nicht wirklich durchsetzen kann bei den Bayern?
Also hundertprozentig tut das weh, aber kommt das nicht immer wieder im Fußball vor, dass du dir von Spielern, von Transfers mehr versprichst, als sie dann halten? Also kein Bayern-exklusives Phänomen, aber klar, ist schon auffällig.
Warum setzt er sich nicht oder hat er sich bisher nicht durchgesetzt? Kann man das dem Verein auf eine gewisse Art anlasten oder liegt es bei ihm?
Ja, das gehört doch zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen. Jeder Spieler spielt anders, wenn er andere Bedingungen hat. Nehmen wir den Marmoush zum Beispiel. Na, der ist ja auch keine 18 mehr, aber der hat ja auch zwei, drei Versuche gehabt, wo nichts ging. Ja. Und jetzt auf einmal glänzt er, weil er halt 100% da bei Eintracht reingepasst hat und jetzt setzt er sein ganzes Potenzial um. Andere Spieler, wie jetzt Tell, leiden aus meiner Sicht halt auch unter der Gesamtsituation bei Bayern. Sind halt jetzt die letzten Jahre halt ständig Wechsel. Ne? Ob es im Trainer, im Manager, im Vorstand, überall sind Wechsel. Und das wirkt dann irgendwann auch auf die Mannschaft. Und das haben wir jetzt als Situation. Du musst halt, wenn ich so einen Spieler wie Tell hole, muss ich den auch entwickeln, ich muss ich den auch schützen, den muss ich, der kann nie vom ersten Tag an spielen wie vom anderen Stern bis zum letzten, sondern ne, der muss dann integriert werden vom Trainer. Nur wenn halt der Trainer nicht daran interessiert ist, dann wird es halt schwer.
Welchen Eindruck haben Sie denn von Eberl? Hat er das Problem, was andere vor ihm auch hatten, dass eben letztlich die Vorgänger Hoeneß, Rummenigge so dominant sind, dass es schwer ist, da eine eigene Marke zu entwickeln?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer entscheidet was beim FC Bayern. Also da bin ich kein Insider, deswegen das kann ich nicht jetzt jemand anlasten. Ich sage, es ist die Gesamtsituation, die schwierig ist für den FC Bayern. Deswegen hat der FC Bayern aber in den letzten Jahren auch, wie gesagt, nie irgendwo mal was entwickelt. Weder ein Spieler noch eine Mannschaft.
Hm. Ja. Und bei Tell?
Muss jetzt Eberl bei Tell auch mal so eine Art Verkaufserfolg liefern? Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine inhaltliche Kritik an ihm. Also das ist in seiner Regie, also in Eberls Regie, noch keine, korrigier mich, oder wenige werthaltige Verkäufe gab.
Da gab es den Doppelverkauf eben von De Ligt und Masraoui im Sommer.
Korrekt, genau.
Richtig,
genau. Das ist auch
schon
wichtig.
Sagen.
Genau, ist wichtig.
Und
absolut.
Man muss Max Eberl schon auch in gewisser Art und Weise in Schutz nehmen, weil dafür, dass Spieler mit so hochkarätigen Verträgen ausgestattet wurden in der Vergangenheit, kann ja er überhaupt nicht. Und dass die natürlich aus dem Finanzparadies München jetzt nicht zwingend weg wollen, ist ja auch klar in diesem Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Druck jetzt da ist, bei Tell verkaufen zu müssen. Das glaube ich jetzt nicht, weil das kommt ja eher so auch überraschend, dass Tottenham jetzt da bereit ist oder war, 60 Millionen zu zahlen. Die Causa Tell ist für mich nur unglaublich kompliziert, weil man verlängert mit ihm um 5 Jahre im Sommer. Dann sagt man ihm im Winter, hey, wir wollen dich eventuell verleihen. Dann sagt man ihm, nee, doch, wir planen mit dir. Dann lässt man ihn aber nicht spielen. Dann sagt man, nee, jetzt verkaufen wir dich ja doch gern auch komplett. Dann einigt man sich irgendwie mit Tottenham. Dann hat man es aber mit dem Spieler nicht abgesprochen. Der Spieler sagt, nee, da will ich eigentlich gar nicht hin. Und ich kann natürlich verstehen, 60 Millionen ist ein brutales Geld für Bayern. Für so einen Spieler ist doch logisch, dass die da nachdenken.
Das wäre ein Top-Transfer, 60 so, Millionen.
Dann kann sich dann der Eberl auf die Schulter klopfen.
Nein, absolut, gar keine Frage. So, aber jetzt will der Tell nicht zu Tottenham. Jetzt kommt Manchester United, da will der Tell dann doch hin. Er bevorzugt wiederum eine Leihe. Die Bayern wollen wieder Geld. Also ich finde, das ist ein unglaubliches, ja, unglaublich komplex, das Ganze. Und von daher, Tell ist für mich auch mit 19, ich weiß es nicht, ein Leidtragender, aber es ist halt wirklich ein junger Spieler. Und was auf den einprasselt, ist jetzt seit 6 Wochen, das ist schon auch
ja, eben. Schon löst auch sich viel. Das morgen am Deadline-Day.
Ja, Bayern braucht ja dieses Geld, um eben mit den anderen, ja, um eben weiterzukommen, vielleicht auch mit den anderen, weil sie haben keine Einnahmen und sie können ja nicht alles ausgeben. Nur bei Tell, der ist jetzt 2 Jahre hier, hat performt, wie er reingekommen ist unter Thomas Tuchel, ist dann wieder links liegen gelassen worden. Was soll er denken? Ich kann doch nicht mehr wie gut spielen. Ich kann mich, ich zeig mich im Training, muss ja immer einen guten Eindruck hinterlassen haben. Natürlich, irgendwann verliert er auch den Mut, dieses Selbstverständnis. Dann arbeitet es oben. Warum schon wieder nicht? Warum bin ich jetzt wieder auf der Bank 90 Minuten? Ich kriege wieder keinen Einsatz. Ich zeig mich im Training. Ich habe mich in den Spiegeln gezeigt. Hat unter Thomas Tuchel angefangen mit ihm. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass ein Spieler Sicherheit bekommt. Und ich glaube, das oberste Gebot, was ein Spieler braucht, ist die Sicherheit und das Vertrauen eines Trainers.
Und ein Punkt, er hat...
So ist es.
Entschuldigung. Okay, ich will es nicht unterbrechen. Eins seiner größten Probleme bei Bayern ist, dass auf seinen besten Positionen Harry Kane und Jamal Musiala spielen. Also er ist kein klassischer Flügelspieler, wird häufig über links eingesetzt. Das ist,
aber warum kommt dann Thomas Müller vor Tell zum Einsatz?
Absolut richtige Frage. Absolut richtige Frage.
Wenn ich das auch noch mal an Felix Magath weitergeben darf, ich frage mich dann immer, warum ein Bayern-Trainer es sich da nicht ganz leicht macht und sagt, ich stelle den Tell auf, weil alle sagen würden, hey, der fördert junge Spieler und so weiter. Und du hast mit Tell auch noch einen Spieler, der es ja nun wirklich kann. Warum macht er das nicht?
Ja, sind Sie wieder mal meine Erkenntnis. Warum? Ich kann
aber es entzieht sich nicht Ihrem Urteil.
Nein, es entzieht sich nicht meinem Urteil. Wie gesagt, habe immer schon meine Zweifel an der Methode, jede Woche eine andere Mannschaft zu stellen. Ich sage immer, sehen Sie, als Spieler, das Wichtigste ist Sicherheit. Und wenn ein Spieler keine Sicherheit hat und er kriegt keine, wenn er mal reinkommt, mal von Anfang an spielt, mal rauskommt, mal zuguckt, so kriege ich keine Sicherheit. Und deswegen, ne, diese Art und Weise halt, immer wieder, ne, den da spielt, den da und jetzt allen gerecht zu werden, das ist halt so. Bei München, die haben eben so viel Geld, dass sie auf jeder Position gleichwertige Spieler theoretisch haben, aber das entwickelt halt keinen. Sondern, ne, das behält den Status, wo die Spieler hatten, den behalten sie, aber es wird nie besser. Und das ist der, aus meiner Sicht halt, der Fehler im System, dass sich eben niemand da entwickelt. Musiala entwickelt sich, ne, aber ja, also, ne, der ist halt außergewöhnlich gut in seinen individuellen Fähigkeiten. Aber ja, ein Matchwinner ist er jetzt, ne, sagen wir, für die Champions League auch noch nicht.
Oh.
Ja, oder hat er schon...
Ja gut, soweit ist der Wettbewerb ja noch nicht. Er kann es ja jetzt noch werden.
Ja, da hat er letzte Saison auch schon gespielt.
Aber oder? Er ist ja noch ein junger Spieler.
Ja, ja, klar, natürlich ist er ein junger Spieler.
Also ich bin jetzt also über ich verlange das von ihm aber, nicht. Gestolpert.
Na, ich verlange das von ihm nicht, aber na, wie gesagt, nochmal, junge Spieler musst du entwickeln. Na, wie gesagt, du kannst sie nie alleine lassen. Sondern du musst ihnen halt Führung geben, musst ihnen aber auch die Position geben. Na, wenn ich eben einen Spieler, egal welcher Spieler, na, das ist ja das Problem, auf eine Position stelle, wo er sich nicht wohlfühlt, dann mache ich ihm jeden Spieler kaputt. Immer jeden. Nicht, egal wie gut
nicht
er ist.
Nicht nur einen Jungen, auch einen Erfahrenen.
Also Erfahrenen, jeden. Das war ja mit Kimmich genauso, das ist dasselbe. Also ich mache jeden Spieler kaputt, wenn ich ihn auf eine Position stelle.
Das bezieht sich jetzt aber nicht auf Musiala.
Musiala jetzt nicht. Es geht jetzt um Tell. Aber wenn halt Musiala, keine Ahnung, links außen spielen müsste, dann wäre es halt ähnlich. Ne, dann wird er sich nie entwickeln. Und das ist halt die Krux. Wenn man sich entscheidet und sagt, ich will dort zwei Mannschaften haben und will jede Woche wechseln, ja gut, dann ist das so. Dann ist das die Entscheidung. Aber das muss ich wissen, alles, was ich entscheide, hat Vor- und Nachteile. Und der Nachteil ist, dass sich halt nichts entwickelt.
Niko Kovac versucht ab heute hat er sein erstes Training, die Dinge bei Borussia Dortmund zu entwickeln. Darüber wollen wir gleich sprechen bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, sprechen über Borussia Dortmund. Heute hat Niko Kovac losgelegt. Gleich schauen wir noch mal auf das Spiel gestern in Heidenheim. Jens, du kennst Kovac auch aus seiner Wolfsburger Zeit unter anderem. Ehrlicherweise muss man sagen, es gibt durchaus skeptische Stimmen ihm gegenüber. Auf der anderen Seite sagen viele, naja, endlich mal ein harter Trainer. Was glaubst du?
Also ich glaube...
Also ein harter Trainer beim BVB.
Ja, und einer der alten Schule.
Ja.
/ altmodisch. Da setzen wir ein Fragezeichen dran, ob er sich vielleicht auch selber da weiterentwickelt hat, selbst reflektiert hat und da möglicherweise Dinge ändert. Aber ich denke schon, dass es daran liegen wird, die Verpflichtung, dass die Borussia, die Verantwortlichen, natürlich sich den Kader angeguckt haben, was in den letzten Wochen, Monaten passiert und zu der Erkenntnis gekommen sind, dass da jemand hin muss, der erstmal eine klare Hierarchie reinbringt, der vielleicht auch die Spieler mehr an die Disziplin nach innen und nach außen erinnert und möglicherweise auch physische Defizite aufzuarbeiten, die ja Matthias Sammer ganz klar angemahnt hat.
Und das kann er nach deiner Wahrnehmung?
Ganz sicher. Also das ist, würde ich schon sagen, seine Handschrift wieder Zug reinzubringen, Mannschaften zu stabilisieren. Ob er es schafft, dann auch die Mannschaft inhaltlich, taktisch, spielerisch, vor allen Dingen im Offensivspiel nach vorne zu bringen. Da bin ich auch skeptisch, aber ich würde es vielleicht mal positiv sehen und das ist eine große Chance für Niko Kovac, sicherlich sich jetzt auch nochmal auf absolutem Top-Niveau zu beweisen.
Gestern, ganz, ganz wichtiger Erfolg, Hannes Herrmann, für den BVB in Heidenheim.
Großer Jubel und Erleichterung bei Mike Tullberg. Er gewinnt sein drittes und vorerst letztes Spiel als BVB-Interimstrainer mit 2:1 beim 1. FC Heidenheim. Der BVB ging in der 33. Minute durch Seru Girassi verdient in Führung. Die Gäste waren das bessere Team. Waldemar Anton, der Schlotterbeck-Vertreter in Dortmunds Innenverteidigung mit der Vorarbeit für Girassi, der unter der Woche in der Champions League doppelt getroffen hatte und hier sein 9. Saisontor erzielte. In Durchgang 2 erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Bayer auf 2:0. Das passierte in der 63. Minute. Doch nur 92 Sekunden später kamen die Heidenheimer noch einmal heran. Der eingewechselte Matthias Honsack zum 1:2. Dabei blieb es aber am Ende. Dortmund gewinnt Und am Sonntag übernimmt Niko Kovac. Darauf werden sich die Vereinsbosse freuen. Und Tolberg darf sich feiern lassen.
Gut, also das haben wir schon besprochen. Eine andere Geschichte war auch interessant, Felix. Sie waren ja auch nicht nur mit sanfter Hand unterwegs. Gestern wurde Adeyemi ein- und wieder ausgewechselt. Das ist das, was man im Fußball die Höchststrafe nennt. Konnten Sie das nachvollziehen?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja so, wenn ich als Trainer eine Mannschaft aufs Feld schicke, dann habe ich hoffentlich eine Vorstellung, wie die Mannschaft und wie die Spieler spielen sollen. Und wenn dann ein Spieler partout was anderes macht, als das, was ich als Trainer mir vorstelle, ja, dann kann ich ihm sagen, du, pass auf, du sollst aber so machen. Und wenn er sagt, du, interessiert mich nicht, dann hat sich dann erledigt. Was hätte? Oder ich habe keine Vorstellung von meinem Spiel. Oder ich sitze draußen, drücke die Daumen und denke, die Mannschaft macht es schon.
Haben Sie einem Spieler nach einer solchen Maßnahme, ich vermute mal, dass Sie das auch mal gemacht haben, danach erklärt, warum Sie so gehandelt haben?
Poh.
Eher nicht.
Also, ich weiß, also, nein, das war dann auch klar. Also, wenn ich ja vorher sage, macht er so und er macht es nie und dann weiß er schon, warum er vom Feld
marschiert.
Sollte
man nachdenken.
Ja, also.
Lothar, bist du eigentlich jemals ausgewechselt worden? Ein- und ausgewechselt scheidet aus, weil du nicht eingewechselt wurdest?
Aus Altersgründen, ganz sicher mal. Schonzeit, ja. Belastungssteuerung.
Warst du sauer?
Nee, Ottmar Hitzfeld hat mich häufig ausgewechselt. Wir hatten englische Wochen, ich war 37, 38. Und wenn du dann nach 3-0 mal ausgewechselt wirst in der 55. Minute, hast du das akzeptiert. Deswegen habe ich das nie verstanden, wie Robben und Ribéry sich immer aufgeregt haben, wo sie in der Allianz Arena die Auswechslung bekommen haben bei einem 5-0, wo sie 2 Tore geschossen worden sind, vor 80.000 gefeiert. Und 3 Tage später war vielleicht dann das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid. Da bist du doch als Spieler froh, gerade wenn du ein bisschen ins fortgeschrittene Alter gekommen bist, dass du auch mal vom Trainer ausgewechselt worden bist. In jungen Jahren kann ich mich eigentlich kaum an eine Auswechslung erinnern.
Ja, ich habe mich jetzt eben auch amüsiert, als ich mir vorgestellt habe, dass Neuer angeblich zugesagt habe oder zumindest irgendwie in den Raum gestellt habe, der junge Obig bekomme auch mal seine Spieler. Also der Manuel Neuer war ja eher die Fraktion Robben Ribéry. Ne? Aber das jetzt nur nebenbei bemerkt. Niko Kovac heute um 11. Max hat er losgelegt. Haben wir da schon die ersten Bilder?
Die haben wir, Patrick. Also es gab ein paar Findungsschwierigkeiten in der Anfahrt nach Dortmund-Brackel zum Trainingsgelände. Da hat er erstmal auf dem falschen Parkplatz geparkt. Also den Cheftrainer-Parkplatz, den musste man ihm noch zeigen. Den Weg in die schwarz-gelbe Arbeitskleidung, die hat er dann, glaube ich, einfacher gefunden. Das sind die Bilder. Sein Bruder hat er mitgebracht, Robert Kovac, auch Philipp Tapalovic gehört mit zum Trainerstab. Und dann waren es gut 90 Minuten, die er trainiert hat. Nur die Reservisten waren übrigens dabei, die Jungs, die gestern in Heidenheim auf dem Platz standen, die haben anderweitig regeneriert. Hier sehen wir die Bilder. Es ging um temporeiches Ballbesitzspiel. Das ist überliefert aus diesem Training. Und morgen dann erst die offizielle Vorstellung von Niko Kovac. Dann wird er sich auch der Presse stellen. Und wir haben natürlich gefragt, wird das Minimalziel beim BVB unter Kovac noch erreicht? Und das heißt natürlich Champions League. 4 Punkte sind es in 14 Spielen, die er holen müsste, die er aufholen müsste auf Platz 4. 58%, Patrick, sagen nein, schafft er nicht. Es wird nächstes Jahr keine Champions League im Signal Iduna Park geben.
Ja, Minimalziel, ne? -4 im Moment, würde ich sagen, auf Platz 4. Also Europa League wäre möglicherweise in der Saison auch okay. Oder muss es die Champions League sein, einfach qua Anspruch dieses Clubs?
Die Ansprüche des Clubs sind Champions League. Aber aufgrund der jetzigen Situation, und ich gehe nicht davon aus, dass sofort Ruhe reinkommt, wenn Niko Kovac da ist. Da gibt es ja noch andere Baustellen auch. In der Chefetage gab es ja auch einige Unstimmigkeiten. Ich weiß nicht, ob die gelöst sind. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, Minimalziel sollte die Europa League sein. Und der Traum, nächstes Jahr eine Champions League zu spielen, den sollten sie sich erfüllen. Aber dafür müssen sie erst mal selbst wieder Leistung bringen, spielen. Gewinnen und vielleicht auch ein bisschen auf die Konkurrenz hoffen, dass sie Punkte liegen lassen.
Emre Can hat nach dem Spiel gestern gesagt, sinngemäß, wir waren ein bisschen eine tote Mannschaft. Ne? Also sind wiederbelebt worden durch den neuen Trainer. Kann Kovac, den du auch kennst, du hast mit ihm in Salzburg gearbeitet, ansetzen?
Niko war mein Spieler in Salzburg. Den habe ich damals ablösefrei vom HSV nach Salzburg geholt, 2006. Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft. Bayern-München-Erfahrung, Hamburg-Erfahrung, Berlin aufgewachsen, kennt die Bundesliga, kennt alles, hat auch erfolgreich meiner Meinung nach trainiert in Bayern, bei Pokalsieger mit Frankfurt, auch bei Monaco hat er, glaube ich, gerade am Anfang sehr gut performen können mit seiner Mannschaft. Und wir kennen seine Einstellung, dass er ist jemand, der nicht nur hart ist, sondern auch viel verlangt von seinen Spielern. Und natürlich weiß er auch, dass in Dortmund ihn eine andere Mannschaft, eine andere DNA erwartet, als er die in Frankfurt vorgefunden hat. Und er wird sich schon ein bisschen nach diesem Stil des BVB, nach diesem erfolgreichen Stil, den sie ja auch irgendwann gespielt haben, vor allem in der Champions League im letzten Jahr, den Stil wird er wahrscheinlich versuchen, auf seine Art und Weise fortzusetzen. Aber er schaut auf Disziplin, er schaut auf körperliche Fitness, hat er von Felix Magath abgeschaut, dass seine Spieler hundertprozentig fit sind, dass sie auch ja, 2 Spiele in der Woche wegstecken können. Und da bin ich überzeugt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt, wenn er auch so ein bisschen diese Dortmunder DNA annimmt, glaube ich schon, dass es der richtige Trainer für den BVB ist.
Ein Mentalitätstrainer aus meiner Sicht ist es schon. Ich kann den, oder habe ihn damals leider über die Eintracht berichtet zu seiner Frankfurter Zeit und dann eben auch in München.
Also jetzt sind wir ehrlich, also man hat ihm nachgesagt, wir haben hier auch bei Sky 90 im Herbst, weil er hier hatte einen super sympathischen Auftritt, hat nochmal erläutert, wie das damals mit Thomas Müller war, aber man hat ihm natürlich immer mal nachgesagt, dass so dieses Handling mit den absoluten Topstars, dass es da ein bisschen gehakt hat, hat das natürlich auch stark an Müller dann festgemacht. Kann er das? Kann er Handling von Stars? Und Thomas Müller gibt es dort nicht. Das war ein Reus, der ist nicht mehr da. Dennoch gibt es genügend Spieler in Dortmund mit entsprechenden Egos.
Ich glaube, dass Niko Kovac ein sehr reflektierter Trainer ist. Und wenn man reflektiert ist, entwickelt man sich normalerweise auch weiter. Und von daher, glaube ich, hat er in dem Fall schon dazugelernt. Aber ja, es ist so, das muss man beherrschen. Da braucht man auch die Autorität dafür und die natürliche Autorität diesen Spielern gegenüber. Und das muss er jetzt unter Beweis stellen, das ist klar.
Thema Physis ist natürlich, da müssen wir noch mal ein kleines Fragezeichen hintersetzen, ob jetzt zum Zeitpunkt dieser Saison das eben überhaupt möglich ist. Der BVB ist noch in der Champions League, ja, jetzt K.O.-Runden, aber trotzdem, ob das tatsächlich zu realisieren ist. Die Mannschaft, die offensichtlich, so sagen das viele, was die Fitness anbelangt, nicht auf dem absoluten Top-Level ist. Ob man das halt innerhalb der
kurzen Zeit hinzubekommen.
Eine komplette Saisonvorbereitung abzulaufen lassen, ist schwer. Glaubst du, dass dass tatsächlich deutlich mehr in dieser Mannschaft steckt? Das ist ja die Frage, die man sich rund um den BVB immer stellt.
Ich finde, das ist die beste Frage im Zusammenhang mit Borussia Dortmund, ob dann tatsächlich der Kader...
Ich dachte schon, die beste Frage des heutigen Abends, dann hätte ich mir Sorgen gemacht.
tatsächlich der Kader, diese Ansprüche, die Lothar auch skizziert hat, rechtfertigt. Also Bayern und Leverkusen sind für mich im Vergleich dazu outstanding. Leipzig sicherlich vergleichbar. Ich finde halt auch, was das Thema Leadership anbelangt, da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen und diskutiert. Da ist für mich das größte Potenzial. Also wenn wir zurückdenken an die ganz erfolgreichen Zeiten, an Hummels, an Weidenfeller, an Bender etc., die sehe ich halt bei Dortmund nicht. Und das wird die große Frage sein, ob Niko Kovac das schafft.
Aber das ist wieder eine Sache, wo auch Sahin schon, meiner Meinung nach, und das habe ich schon angesprochen vor 4-5 Monaten hier, Sahin wollte es jedem recht machen. Felix hat vorher was gesagt, was bei mir sehr gut angekommen ist. Kommt alles eigentlich gut an bei mir, was der Felix sagt.
Aber Lothar, danke.
Er muss irgendwie ja eben auch das hinkriegen. Nicht alle gleich behandeln, sondern hier habe ich meine 2, 3, 4 Leader, hier habe ich meine Stammspieler, hier habe ich meine Ergänzungsspieler und hier habe ich erstmal welche, die sich erstmal hocharbeiten müssen. Und das hat Sahin nicht hingebracht. Wie gesagt, das habe ich von Anfang an gesagt, nach dem zweiten Spieltag. Einmal spielt er mit der Doppel-6, am nächsten Spieltag hat er eine andere Doppel-6. Und er muss jetzt einfach seinen 13, 14 Spieler, die muss er jetzt vertrauen. Die müssen sich anbieten, die müssen sich zeigen. Die müssen sich den neuen Trainer zeigen, weil es auch eine neue Chance ist. Und ich glaube, wir haben auch schon häufig über die Qualität des Kaders gesprochen, über die Transfers nach der Sommerpause, haben wir sie gelobt. Gyasi, Andon, wo bei ihren Vereinen ja Leader waren. Warum können sie das in Dortmund nicht? Weil sie eben das Vertrauen des Trainers brauchen, dass nicht aus 3 ausgewählt wird, wer in der Doppelverteidigung spielt, ob dann Schlotterbeck, Süle oder Andon, sondern Andon spielt, Punkt. Schlotterbeck spielt, Punkt. Und Süle ist erstmal hinten dran. Der hat Zeit genug gehabt, 2 Jahre lang sich zu zeigen, ist eben noch nicht so weit gewesen. Oder ist einer überzeugt von Süle, dann wartet eben der Anton als neuer Spieler. Klare Ansagen, klare Formation, klares System, Klarheit reinbringen in den Verein. Und diese Klarheit habe ich in den letzten 7 Monaten wirklich sehr vermisst.
Felix, als Sie bei Hertha BSC waren, haben Sie sich Boateng genommen. War der Leader. Wer wäre der Boateng beim BVB, wenn Sie da wären?
Das kann ich nicht sagen. Da muss ich mit den Spielern reden, da muss ich Spieler sehen, da muss ich die fühlen, da muss ich mit ihnen in Kontakt treten, damit ich mir ein Bild machen kann, wer ist denn in
wer
der Lage.
Wer wirkt denn von außen auf Sie so?
Das ist aus meiner Sicht das größte Problem bei uns im Fußball. Man will ja keine Hierarchie mehr. Man glaubt ja, man kann alles gemeinsam lösen. Nein, die kriegen eine Gruppe nie gemeinsam hin. Sie kriegen immer nur eine Gruppe hin, wenn sie Hierarchien haben, wenn sie eine Strategie haben, wenn sie Führungsspieler oder Führungsleute haben. Der FC Bayern war groß mit Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge. Ja, dann hatten sie eine Führung, die war klar. Da war klar, der FC Bayern ist Uli Hoeneß. Jedem war klar. Jetzt, wer ist der FC Bayern? Eber, wie die alle heißen, ich weiß es
Thomas
nicht.
Thomas Müller,
das ist der FC Bayern, ja. Aber der ist leider noch Spieler. Ja, deswegen passt es vielleicht nicht ganz. Und so ist ja bei Borussia Dortmund auch. Das ist ja keine klare Hierarchie. Deswegen, ich habe mich finanziell engagiert, als Niko Kovac nominiert wurde bei Borussia Dortmund.
Das heißt, Sie haben Aktien gekauft.
Die sind ja an der Börse. Ne? Und von daher habe ich mich dann engagiert, weil ich das Vertrauen habe, dass da wieder einer ist der okay. auch entscheiden will. Und der es vielleicht nicht jedem recht macht. Und deswegen glaube ich, dass Borussia Dortmund jetzt in die goldenen Zeiten entgegengeht, aber wieder in dieser Saison in die Spur kommt und die Champions League erreicht.
Wir haben hier vergangene Woche kurz diskutiert, ob das was für Sie wäre. Didi Hamann hat befürwortet. Hätte sie es gereizt, wenn der BVB sich gemeldet hätte?
Also, Didi Hamann hat natürlich Ahnung, aber dafür jetzt geeignet gewesen wäre, weiß nicht. Also es ist immer wieder dasselbe. Sehen Sie, ein Verein macht einen Trainer stark oder schwach. Das sind nicht die Spieler, das sind nicht die Zuschauer, das ist der Verein, das ist die Führung, die jemand stark macht. Wir werden das Thema, haben wir jetzt gleich bei den Schiedsrichtern, genau dasselbe. Ne? Nur wenn halt jemand Klarheit hat über seine Position, kann er auch führen. Wenn er von vornherein in Frage gestellt wird, dann wird es schwierig.
Ja. Du wolltest.
Nein, das ist wie bei den Spielern. Und ich wollte sagen, was ich ja bei Dortmund nach wie vor in der Führung nicht verstehe. Er hat Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gesagt. Die haben das Sagen gehabt. Jetzt haben bei Dortmund.
Franz Beckenbauer noch drüber.
Und Franz Beckenbauer natürlich ganz drüber. Ja. Über den beiden noch. Ja. Und Franz hat sich ja dann gar nicht eingemischt. Nur wenn es dann irgendwo mal gar nicht funktioniert hat, dann hat er eben auf
hat den Tisch. Hat er mal eine drauf. Rede gehalten
beim Paket. Zu meiner Zeit war er ja für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 unterwegs. Deswegen war er damals nicht so präsent bei mir.
Aber ein Uli Hoeneß und ein Karl-Heinz Rummenigge, die haben keinen externen Berater gebraucht. Und ich glaube auch nicht, dass ein Ricken und ein Sebastian Kehl, die ja auch jahrelang auf Top-Niveau gespielt haben, einen Matthias Sammer brauchen. Und das ist ja auch schon wieder dieses Problem. Wir brauchen einen externen Berater für unsere Führungsetage. Boah, ich glaube nicht, dass der Uli Hoeneß oder der Karl-Heinz Rummenigge so irgendjemand außen beraten hätten lassen. Das sind Dinge, die auch Unruhe reinbringen.
Wäre also für dich oder ist für dich ein Zeichen von Schwäche, dass der BVB Sammer
ja, vor allem, weil ich habe ja mit Kehl und Ricken, die sind ja da hinten, und mit Niko Kovac habe ich jetzt auch noch einen Trainer, der erfahrener ist wie nur die Schein. Ja, da habe ich da hinten 300 Länderspiele, 1000 Bundesligaspiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League Sieger. Ja, da habe ich doch alles. Was brauche ich denn da noch mehr Fachkompetenz von außen? Unruhe, unnötig. Eine Meinung mehr, Unruhe mehr.
Es gibt Neuigkeiten in Sachen Tell. Da hören wir noch mal nach.
Also, wir neigen uns mit dem Transferfenster dem Ende hingegen. Es ist die Zeit der schnell veraltenden Informationen. Also, ich habe eben noch über den potenziellen Deal Mathys Tell Manchester United gesprochen. Der Deal ist, und die Information ist keine 4 Minuten alt, wohl jetzt vom Tisch, da die Vereine nicht übereinkommen werden. Also, United weiterhin beim Standpunkt, wir bieten eine Leihe an. Die Bayern weiterhin beim Standpunkt, nein, wir wollen auf jeden Fall ihn fix verkaufen. Spätestens im Sommer dann mit einer Kaufverpflichtung. Richtung. Deswegen ist das Ganze jetzt vom Tisch. Aber England ist noch nicht vom Tisch. Also Tottenham, das wollte Tell nicht. Jetzt wird Bayern nicht mit Manchester United einig. Dafür aber Arsenal weiterhin im Rennen. Also vielleicht wird es dann doch am Ende London für Mathis Tell. Schauen wir mal rüber zu den Dortmundern. Auch die sind aktiv gewesen auf dem Transfermarkt. Heute Morgen ist der erste Winterneuzugang gelandet. Daniel Svensson vom FC Nordsjælland. 22 Jahre alt, Linksverteidiger. Es ist eine Leihe mit Kaufverpflichtung im niedrigen zweistelligen Millionenbereich dann am Ende der Saison. Hier haben wir den jungen Mann, wurde schon von den Fans empfangen. Also hinten links hat man nachgelegt und es könnte noch was passieren. Die Zeit drückt zwar ein bisschen, bis morgen Abend deutscher Zeit ist das Transferfenster geöffnet. Man hätte gern noch im zentralen Mittelfeld Verstärkung. Da ganz oben auf der Liste beim BVB ein Mann vom FC Chelsea, Kane Chukwuemeka. Auch das soll eine Leihe werden bis zum Sommer. Und auch für die Offensivabteilung wünscht man sich Verstärkung. Der Name, der geisterte schon im vergangenen Sommer beim BVB rum, Rayan Cherki wird da genannt. 22 Millionen soll der Mann von Olympique Lyon kosten. Nuri Sahin soll ihn nicht gewollt haben im Sommer. Niko Kovac hat jetzt sein grünes Licht gegeben. Also da wird noch viel passieren. Morgen ab 12 Uhr auf Sky Sport News werden Sie garantiert nichts verpassen. Da werden Sie all diese Namen, vor allem glaube ich Mathis Tell, sehr, sehr häufig hören. Der Deadline Day. Wir sind hautnah mit dabei. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.
Ja, spannend. Der Deal ist off, wie man in der Fachsprache sagt, ne, bei Man United.
Zu Man United, ja, vermutlich. Weil ich glaube, dass eben das Delay, das Problem ist oder halt Man United nicht bereit ist, diese Summe, die Tottenham bezahlt hätte, zu bezahlen. Und das, glaube ich, in dem Fall waren sich die beiden Vereine nicht einig.
Kippt es jetzt doch Richtung Tottenham oder Arsenal, so wie wir eben gehört haben?
Tottenham glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass Mathis Tell nach zu Tottenham will.
Ja, aber die haben heute gewonnen.
Okay, genau, dann
das ändert vielleicht wieder.
Ja, ich glaube auch, dass die 16 Millionen, die vielleicht Tottenham bezahlt hätte, ja, dass das ein bisschen übertriebener Preis ist. Der hat bei Bayern München den Durchbruch nicht geschafft, 2 Jahre lang. Ist er sichtbar. Und die Vereine in England wissen ja auch, dass Bayern München im Endeffekt ihn unbedingt auch verkaufen möchte. Das sieht wenigstens so aus. Und deswegen glaube ich, dass diese 60 Millionen, ich bin erschrocken, wie ich das gehört habe vor 2-3 Tagen, 60 Millionen für Dell, der jetzt gar nicht mehr gespielt hat, der natürlich ein Riesentalent ist, Fähigkeiten, ich hätte es ihm auch zugetraut, aber da geht auch der Verein, der ihn jetzt kaufen würde, natürlich erstmal ein kleines Risiko ein, weil er hat ja keinen Spielrhythmus. Also 60 Millionen glaube ich nicht, dass Bayern München dafür für Mathis Tell bekommt.
Wir sprechen gleich über die Schiedsrichter, die an diesem Wochenende eigentlich ausführlich sich äußern sollten. Und es kam dann aber erst beim jetzt noch laufenden Spiel zum ersten Mal dazu, dass eine Entscheidung via Lautsprecher kurz erklärt wurde. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und wollen jetzt darüber sprechen, was an diesem Wochenende eigentlich Premiere haben sollte und auch im laufenden Spiel hatte. Gleich mehr dazu. Jens, Schiedsrichter, die ihre Entscheidung via Lautsprecher begründen. Also die sich sozusagen dann via Headset lautstellen und dann eben erklären bei strittigen VR-Entscheidungen, warum sind sie rausgeschickt worden, respektive warum haben sie sogar eine Entscheidung verändert. Du hast, so habe ich dich eingangs zitiert, gesagt, wir bürden da den Schiedsrichtern irgendwie immer mehr auf. Warum siehst du das so? Ja,
vielleicht ein bisschen ausholen. Ich finde grundsätzlich, dass der Schiedsrichterjob mit Abstand der anspruchsvollste ist in einem Fußballstadion. Und wir sollten von ihnen verlangen oder es darauf reduzieren, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und dafür sollten wir ihnen es so einfach wie möglich machen, wie ich finde. Ich finde allerdings, dass wir es ihnen im Verlauf der letzten Jahre immer schwerer machen, dementsprechend sie überfordern, angefangen damit, dass sie mittlerweile ein Gepäck von 1,5 Kilo wahrscheinlich mit sich rumtragen, mit allen Apparaturen, die sie da zur Verfügung haben. Mittlerweile die Kommunikation übers Headset, das haben wir ja auch durch verschiedene Dokus auch schon mal mitbekommen. Also ich finde es sehr, sehr, sehr anspruchsvoll.
Sich extrem dann, viele Einflüsse.
Ne? Extrem viele Sinneseinflüsse und Wahrnehmung, die man da haben muss. Und insofern finde ich diese Public Announcements oder Schiedsrichterdurchsagen ein weiteres Element, die Schiedsrichter zu überfrachten und zu überfordern. Ich würde sie einfach wirklich erstmal nur auf ihren Kern und ihre Kernkompetenz stärken, nämlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe, und das finde ich ist der entscheidende Punkt dabei, diesen Mehrwert überhaupt nicht. Weil bisher haben wir ja die Erläuterung auf den Leinwänden gehabt, eben mit Text und mit Grafik, welche Entscheidungen jetzt überprüft werden und welche Entscheidungen dann getroffen werden. Jetzt werden sie eben nur verbalisiert. Insofern sehe ich keine...
Also Mehrwert soll sein, einfach Kommunikation. Aber wir halten fest, also die Zeiten, wo es reichte, sozusagen formvollendet Karten zu zeigen oder energisch in die Trillerpfeife zu blasen, die sind vorbei. Und die Schiedsrichter sehen das auch nicht durchgehend ohne Skepsis.
Das wird eine Herausforderung, genau, gerade nach der, also auch der Check, der dann am Onfield am Monitor läuft, der ist ja auch nicht so, dass ich da einen Ruhepuls habe, sondern ich bin da sehr angespannt und dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass dann vielleicht ein paar Sekunden verstreichen und dass dann das auch für die Zuschauer relativ gut hörbar ist.
Verantwortung kriegen der Schiedsrichter.
Ja, aber Georg hat dazu einen bestechend simplen Einwand.
Der immer richtig entscheidet.
Es ist ja einfach so, weil wenn du gerade sagst, man überfrachtet sie, also wenn ein Schiedsrichter gut pfeift, richtige Entscheidungen trifft, braucht er keinen VAR, braucht er auch nichts erzählen. Also in dem Moment, je besser ein Schiedsrichter ist, desto einfacher ist sein Arbeitsalltag. Dann wird er auch nicht überfrachtet. Also das ist aus meiner Sicht eher ja ein Ding. Ja,
die sollen einfach man richtig muss pfeifen. Dem die Verantwortung geben, dem Schiedsrichter, und nie ihn enteiern, indem er noch irgendwo einen hinsetzt, der es besser weiß. Oder er so tut, als weiß es besser.
Das heißt konkret, VAR abschaffen.
Ja, natürlich, ja klar. Dem Schiedsrichter die Entscheidung geben. Und ihn stützen halt. Wie gesagt, es wird nie jemand immer richtig pfeifen. Das wird es nie geben.
Aber jetzt gab es eben heute das erste Mal im laufenden Spiel in Leverkusen tatsächlich, Max, ein sogenanntes Announcement. Wie lief das denn ab?
3-1 steht's, das nur nebenbei. Die 24. Minute war es. Robin Braun, 28 Jahre alt, der Schiedsrichter, pfeift heute erst sein drittes Bundesligaspiel und hat direkt Geschichte geschrieben. Es ging um eine Szene, wo der Hoffenheimer Jurasek Teller den Leverkusener im 16er zu Fall gebracht hat. Dem vorangegangen ist aber eine Abseitsstellung von Teller. Daraufhin hat sich der VAR eingemischt, gemeldet, hat Braun rausgeschickt. Er hat sich das dann selber angeguckt und seine Entscheidung zurückgenommen. Es gab keinen Elfmeter und die historischen zwei Sätze, die habe ich mir wörtlich hier nochmal notiert. Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung vor. Die Entscheidung lautet kein Elfmeter. Also dass es Textbausteine gibt, mit denen die Schiedsrichter dann arbeiten sollen, das war klar. Aber wie genau die aussehen, das wissen wir erst seit eben.
Und wie war die Reaktion des Publikums?
Das ist nicht überliefert, zumindest mir nicht.
Okay, also mal schauen, was passiert, wenn es wirklich irgendwann vor 80.000 passiert. Auf der anderen Seite, Lothar, ist es ja das, wie soll ich sagen, ehrenwerte Bestreben, eine gewisse Transparenz zu schaffen.
Ja, weil im Stadion kriegst du häufig weniger mit wie vorm Fernseher, weil du hast keinen Fernseher vor dir und so weiter. Es sollte nicht zu lang erklärt werden. Es kann ja kurz erklärt werden, wie jetzt diese zwei Sätze, das sind 5-6 Sekunden, sollte ja auch nicht zu viel Zeit beanspruchen, wenn du 6-7 Mal vielleicht was erklären musst in einem Spiel, dann sollst du nicht schon wieder auf 6-7 Minuten verlieren. Kurz diese Ansprache für die Zuschauer, verständlich, es war ein Abseits vor dem Handschuh, vor dem Tor für Leverkusen, klare Sache, jeder weiß Bescheid, keine Proteste, Ruhe auf den Rängen. Die Zuschauer werden informiert im Stadion, ja. Ich finde das, wenn es nicht zu lange erklärt wird, finde ich das in Ordnung.
Aber es gibt also ganz klar, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung heute mit einigen noch gesprochen, ob jetzt aus dem Kölner Keller oder die auch an der Pfeife sind in der Bundesliga. Also da gibt es schon massive Gegenwehr und auch Stimmen, die sagen, was sollen wir denn noch alles machen? Was wird uns denn sonst noch alles ans Bein gebunden? Und man darf auch die physische Komponente dabei nicht vergessen. Also die sind da schon auch teilweise mit Puls 150, 160 unterwegs. Na klar, dann sind sie in der Review Area und gucken sich das Ganze an. Aber trotzdem, also das ist einfach ein zusätzlicher Stress. Und wie gesagt, ich komme immer wieder darauf
zurück. Die Meinung, die man hat aufgrund dieser Bilder, die man sieht, die muss man dann ja auch entscheiden. Das ist ja der Stress. Aber das mitzuteilen ist ja im Endeffekt nur die Entscheidung, die du getroffen hast. Ich weiß nicht, ob das da noch ein zusätzlicher psychischer Stress
ist. Das ist auch immer Typfrage, finde ich. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich einige, die sich hinstellen und sagen, also der Herr Blonski zum Beispiel, der macht jetzt auf mich den Eindruck, oder Ittrich, die würden sich wahrscheinlich noch einen Spaß draus machen, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber ich glaube schon auch, dass es dann vielleicht introvertiertere Menschen geben, die vielleicht auch einen Hang zum Lampenfieber haben, die nicht so mir nichts, dir nichts vor 80.000 hinstellen in der 90. Minute und sagen, übrigens, ich habe jetzt so entschieden und ganz genau wissen, jetzt werden sie in Grund und Boden gefiffen.
Er muss ja eventuell auch eine Entscheidung gegen 80.000 Gelb-Schwarze treffen im Dortmunder Stadion.
Aber ob mit Erklärung oder ohne Erklärung, er muss sie treffen, die Entscheidung. Mit einem Pfiff und sagt, kein Tor oder Abseits oder mit einer kurzen Erklärung.
Ja, aber dann wird er damit identifiziert mit, ne, wie der Überbringer der schlechten Nachricht ist er immer.
Ja. Aber mit dem Pfiff ja auch. Mit dem Pfiff?
Ja. Aber so kannst du es natürlich schon noch mehr in dem Gesicht zuordnen, wenn man so möchte. Also das Argument könnte man und mit einer Stimme, klar. Ja. Gut, auf der anderen Seite, klar, mir leuchtet dort das Argument ein. Also wenn man zu der Entscheidung steht, dann kann man sie auch begründen. Aber du hast das Gefühl, die Schiedsrichter gehen vielleicht sogar der ein oder andere mit so einem Rucksack ins Spiel, so nach dem Motto, oh Gott, nicht, dass ich da nachher irgendwie plötzlich da den Stand-up machen muss?
Auf jeden Fall. Und aus der Kommission Fußball weiß ich auch, dass sie sich insgeheim dadurch erhoffen, dass auch die Schwelle der Eingriffe weiter nach oben geht, eben vor diesem Hintergrund. Also ich finde, das darf man 0,0 unterschätzen. Jetzt haben wir es an diesem Wochenende wirklich nur in einem Einzelfall gesehen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist mein Thema, dass wir die Schiedsrichter überfordern und wir es ihnen eher leichter machen sollten. Und das ist kein Schritt in diese Richtung. Ganz anders, wie ich finde, Kapitänsregelung, die bei der Euro eingeführt wurde. Das ist wiederum, finde ich, ein richtiger Schritt zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Der Captain spricht eben nur mit dem Schiedsrichter, als das jetzt wirklich alle.
Was ist, wenn der Schiedsrichter nicht mit dem Captain sprechen will, wie am Freitagabend beim Spiel Bremen?
dann schlägt die Praxis zu.
Ja. Na gut, der Friedl ist aber schon auch übertrieben, finde ich. Ne?
Friedl jetzt, aber das ist jetzt noch mal ein anderes.
Ja, aber der Schiedsrichter ist weggelaufen und hat Friedl wollte eine Antwort haben. Hallo,
ich will eine Antwort. Das kann er beim Announcement nicht. Aber mich hat ehrlich gesagt der Gedanke beschlichen. Ich verstehe, ja, Transparenz und so weiter. Aber das Announcement ist doch ein weiterer Schritt weg von dem, was eigentlich mal der Fußball war. Man kann sagen, gut, das ist halt die Zeit, wir müssen uns mitentwickeln und so weiter. Man kann aber auch sagen, jeder Schritt weg von der Einfachheit des Fußballs ist zumindest nicht unproblematisch. Wie siehst du das?
Ja, generell, ist für mich, weil das Spiel ist ja auch schneller worden und ich kann mir deshalb vorstellen, dass die Schiedsrichter, der ein oder andere, aber da kennst du dich besser aus als ich, aber vielleicht auch dankbar sind über ein VAR, weil einfach, wie gesagt, das Spiel dynamischer ist, als es mal war. Und da ist es doch im Sinne des Sports, wenn man zumindest die Chance auf Unterstützung hat. Und der Schiedsrichter wird ja im Normalfall nicht korrigiert, wenn er eh die richtige Entscheidung trifft. So, also von daher, glaube ich, ist das für das Spiel an sich vielleicht nicht schlechter. Und dann aber sehe ich es auch ähnlich wie Lothar, wenn man das schon einführt, diesen VAR, und die Leute aber im Stadion nicht wirklich abholt, sondern nur so ein Schlagwort hin, dann ist es vielleicht besser, um die Leute mitzunehmen. Wobei ich, wie gesagt, dein Argument natürlich nicht komplett außen vor lasse und sage, ja, es kann wieder eins zu viel sein und es kann auch sein, dass man sich noch weiter von dem wegbewegt. Das ist richtig. Also da bin ich ganz, ganz schwer, um da zu sagen, das ist richtig. Oder aus meiner Sicht jetzt.
Müssen wir sicherlich dann in den kommenden Wochen dann einfach nochmal Fallbeispiele sammeln.
Ist ja letztlich auch nur eine Pilotphase bis zum Ende der Saison. Dann machen wir einen Strich drunter. Aber aus meiner Sicht ist es ein ziemlich leicht zu durchschauender Versuch, den Videobeweis noch mehr Akzeptanz zu verleihen.
Ja. Ein Wort sportlich noch, ganz kurz Zeit haben wir. Bayer Leverkusen führt.
Ja.
Hat das eine Wirkung auf die Bayern, wenn sie merken, Leverkusen bleibt einfach dran, lässt sich nicht abschütteln, auch wenn sie in der vergangenen Woche ein Unentschieden dazwischen hatten?
Natürlich, umso größer der Abstand wird, umso schöner ist es dann für die Bayern. Aber deswegen, dass Leverkusen dran bleibt. Man weiß, in zwei Wochen ist dieses Spiel in Leverkusen, steht Leverkusen heutiger Zeitpunkt natürlich stärker unter Druck wie der FC Bayern. Bayern München kann mit diesen 6 Punkten Vorsprung leben. Leverkusen kann nicht mit 6 Punkten Rückstand legen. Also ist Leverkusen, wenn es so bleiben sollte wie bisher oder generell, dann wäre ja
aktuell Bayern 3-1.
Fall, ne? Bayern wäre auf jeden Fall vorne. Leverkusen steht mehr unter Druck, dieses Heimspiel zu gewinnen, als Bayern dieses Auswärtsspiel gewinnen muss.
Fühlt sich aber in der Rolle des Jägers gar nicht so unwohl.
Nö, die machen es super, die machen es ja, wirklich gut. Ja. Und ich glaube auch, dass sie durch die Niederlage in der Champions League bei Atletico Madrid auch noch mal was dazugelernt haben. Nämlich, dass es nicht nur um spielerische Elemente geht, sondern dass es auch um psychische Elemente geht, ja, die von außen hereingetragen werden, absichtlich hereingetragen. Daraus kann diese Mannschaft auch lernen, die uns seit 1,5 Jahren verzaubert mit tollem Fußball, bis auf diese kleine Delle, die sie so Oktober gehabt haben. Nein, sie sind auf Kurs, sie sind auf Meisterkurs und haben... Bayern München hat einen starken Konkurrenten um diese Meisterschaft, wenn die Leverkusener weiter so performen.
Ja, Uli Hoeneß, wir haben ja die Sendung damit begonnen, hat das ja auch erkannt. Die Leverkusener sind widerspenstiger als von ihm erhofft. Trauen Sie Bayer tatsächlich zu, die Bayern noch abzufangen?
Selbstverständlich. Es ist ja so, dass Bayer Leverkusen jetzt im Aufwind ist. Sie spielen jetzt wieder so wie letzte Saison, was sie im Herbst nicht getan haben. Mhm. Und von daher ist der Druck da. Wie gesagt, das Spiel in 14 Tagen wird dann ein kleiner Höhepunkt dieser Saison werden.
Das kann man sicherlich sagen. So, und ein Höhepunkt war aber auch der bisherige Auftritt, denke ich jetzt einfach mal, der Leverkusener. Ich dachte, du sagst jetzt von Pet.
Also von Pet war der Auftritt natürlich auch ein Höhepunkt. Nee, wir haben auf alle Fälle die Mutter aller Rudelbildungen gesehen.
Oha.
So würde ich es bezeichnen wollen, weil ihr beim Thema Schiedsrichter wart.
Ja.
Also ich habe wirklich gedacht, jetzt sind wir ganz kurz vor einer handfesten Wirtshauskeilerei. aber Schiedsrichter Robin Braun hat es dann mit Gelb gelöst. Und ansonsten, was haben wir sportlich?
Leverkusen bereitet sich aufs nationale Finale vor. Also völlig verdient. Und ich glaube, sie sind bereit, um in 2 Wochen den Bayern Paroli zu bieten.
Ja. Und wir wären auch bereit aufs Herzlichste.
Sehr schön. Dann macht er das gleich mal. Wirtshausschlägerei, Keilerei. Das merkt man, dass du vom Eishockey auch viel Ahnung hast.
Schönes Teasing, oder?
Ja, ja, absolut. Also ich würde jetzt gucken. Und deswegen kann ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch nur wärmstens empfehlen. Bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse bis hierher. Und gleich dann die XXL-Highlights mit Michael Leopold und Patrick Helmes. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.